Hallo und herzlich willkommen zum heutigen ersten Live-Interview von fernstudiuminfos.de in 2022. Mein Name ist Markus Jung und ihr seid heute Abend genau richtig hier, wenn ihr euch für eine Promotion interessiert nach einem Fernstudium oder auch ganz allgemein für berufsbegleitende Promotionsmöglichkeiten. Dazu freue ich mich als Gesprächspartner heute Abend Martin Gottlieb Scharflechner hier bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist in der Community von fernstudieninfos.de als Martin GS unterwegs, hat dort auch einen eigenen Blog, in dem er auch über das Promotionsvorhaben berichtet. Den habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr nachher mal reinschauen, aber jetzt geht es erstmal live um seine Erfahrungen. Und wenn ihr Fragen habt an Martin, dann nutzt gerne den Chat dafür. Hallo Martin, herzlich willkommen.
Ja, hallo Markus, freut mich, dass ich hier sein darf heute.
Ja, schön, dass du mit dabei bist heute Abend, dir die Zeit genommen hast, hier über deine Promotion zu berichten, statt vielleicht am Abend auch daran zu arbeiten. Ich möchte dich bitten, dich zunächst selbst vorzustellen. Wie hat so dein bisheriger Berufs-, aber auch Bildungsweg ausgesehen?
Ja, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich heiße Martin, ich bin 31 Jahre alt und ich promoviere im Rahmen des PhD-Programm Technical and Applied Computing an der University of Gloucestershire in England und blogge eben darüber bei fernstudieninfos.de. Das Ganze findet in Kooperation mit dem Institut IHP am Standort München statt, über das ja auch vom Markus ein Interview mit dem Professor Thelen in der Vergangenheit durchgeführt worden ist. Nähere Infos kann man dann auch dort über das Institut und die Möglichkeiten dort entsprechend abrufen. Davor habe ich in Präsenz Wirtschaftsinformatik auf Bachelor und Master in München studiert und eben Engineering Management an der Wilhelm-Büchner-Hochschule von 2018 bis 20. Und seit Ende 2020 bin ich eben jetzt im Promotionsprogramm. In meinem richtigen Leben beruflich bin ich aktiver Soldat seit 2009 als IT-Offizier, wo ich mich insbesondere mit dem Themenfeld Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung auseinandersetze. Und das ist auch im Wesentlichen so der Themenkreis, in dem sich mein Promotionsverfahren dann auch abspielt.
Ja, vielen Dank, Martin, für deine Vorstellung. Also doch schon einige Bildungsstationen, die du da hinter dir hast. Auch beide Perspektiven, Präsenzstudium, das Fernstudium an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, jetzt die Promotion. Und ich habe gerade gesehen, Aaron ist hier mit dabei, auch ein User von fernstudieninfos.de, der es gerade noch geschafft hat, war vorher nicht klar und sich auch für dieses Projekt interessiert. Ja, hallo Aaron, schön, dass du mit dabei bist. Ich würde dich zunächst bitten, Martin, noch darauf weiter einzugehen, wie denn bei dir so die Anbieterauswahl abgelaufen ist. Was waren so die Kriterien, die dir wichtig waren, bis du dann schließlich bei diesem Programm von IHP und University of Gloucestershire angekommen bist?
Ja, also die University heißt Gloucestershire. Das ist so ein bisschen, da redet man sich so ein bisschen den Mund fusselig wie bei der University Worcester. Also die heißt genauso wie die Worcester-Soße. Das heißt nicht Worcester oder Worcester, sondern Worcester einfach nur. Und bei Gloucester ist das eben auch so. Aber Spaß beiseite. Vielleicht im Vorfeld auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz interessant, wenn es um das Thema Promotion geht, ganz allgemein. Das ist ja ganz grundsätzlich hier im deutschsprachigen Raum, ob jetzt berufsbegleitend oder in Präsenz, ganz allgemein so, dass man sich ja an jeder staatlichen oder auch staatlich anerkannten Hochschule mit eben dem entsprechenden Promotionsrecht eben für ein solches Vorhaben anmelden kann, wenn natürlich eben die Eingangsvoraussetzungen erfüllt worden sind. In aller Regel muss man dafür einen Masterabschluss mitbringen. Die Hochschulen verlangen dann meistens einen bestimmten Notendurchschnitt. Und dann hängt es eben im Wesentlichen davon ab, dass das Thema, für das man sich interessiert, in den Fächerkanon der jeweiligen Universität oder der Hochschule passt. Die meisten Hochschulen, die bieten eben ein sogenanntes unstrukturiertes Promotionsverfahren. Das ist quasi so das Standardverfahren hier in Deutschland. Das bedeutet, als Promovierender oder zukünftiger Promovierender ist man sehr, sehr frei in der Eigenorganisation. Man muss sich quasi von der ersten Kontaktanbahnung bis eben zur gesamten Organisation komplett selber kümmern. Das funktioniert natürlich sehr, sehr gut, wenn man bereits Angehöriger oder Angehörige zum Beispiel in einer Forschungsgruppe an einer Hochschule ist. und man dann eben auch alltäglich ja in der Lehre und Praxis eingebunden ist und damit eben auch den Link zur Scientific Community hat, da auch immer wieder im Austausch steht. Für Berufstätige sieht es dann noch ein bisschen anders aus. Da ist es ja oftmals so, wie auch bei mir, dass man eben in Vollzeit einer Tätigkeit nachgeht, meistens dann noch berufliche Verpflichtungen oder neben den beruflichen Verpflichtungen noch familiäre Verpflichtungen hat, möglicherweise schon Kinder hat. Und da ist es natürlich deutlich schwieriger, wenn man quasi als komplett Außenstehender dann ein solches unstrukturiertes Format dann versucht zu bewältigen. Da ist man so oftmals in der Rolle, sage ich mal, eines Lone Rangers. Das kann auch je nach Situation gut gehen, aber in aller Regel ist es dann von der Herausforderung schwieriger, weil man dann eben vor allem abends oder am Wochenende das Ganze in seiner Freizeit durchzieht. Gegenüber diesen unstrukturierten Formaten gibt es auch, wer hätte es gedacht, am Namen sogenannte strukturierte Promotionsprogramme. Die kommen ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum, also insbesondere aus den USA, Australien oder Großbritannien, werden zunehmend auch hier in Deutschland beliebt unter dem Namen der sogenannten Graduiertenkollegs. Und da geht es vor allem darum, den zukünftigen Promovierenden ja einen gewissen Ordnungsrahmen zu geben, indem man diese über zum Beispiel Seminare oder Module wirklich ein Stück weit auch anleitet. Das macht die wissenschaftliche Arbeit nicht leichter, aber, sage ich mal, etwas besser handelbar, insbesondere wenn man dann auch berufstätig ist. Ja, und genau für so ein berufsbegleitendes, strukturiertes Format habe ich mich dann letzten Endes entschieden, auch im Rahmen eben meiner persönlichen Situation. Da gibt es ja hier, sage ich mal, im deutschen Raum ja eine Reihe üblicher Adressen, sage ich mal. Ja, beispielsweise gibt es ja die FOM mit einer spanischen Universität. Es gibt auch die HFH, die Hamburger Fernhochschule, mit einer ungarischen Universität, wenn ich richtig informiert bin. Oder eben auch Bildungsdienstleister wie das IFM in Österreich mit der Mendel-Universität in Brünn in Tschechien oder halt eben auch IHP mit der University of Gloucestershire. Wenn man da sich auf dem Markt ein wenig umschaut, wird man schnell feststellen, dass viele dieser Programme einen sehr, sehr starken betriebswirtschaftlichen Einschlag haben. Das funktioniert eben gut, wenn man halt im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext schwerpunktmäßig unterwegs ist. Bei mir als gelernter Wirtschaftsinformatiker hat sich dadurch die Auswahl ja von alleine dann deutlich reduziert. Am Ende gab es zwei Möglichkeiten, die für mich eben am Wohnort München auch relevant und interessant sind. Das war zum einen eben IHP mit der University of Gloucestershire und eben die Hochschule München, die auch ein kooperatives Promotionsprogrammformat beziehungsweise mit der University of Plymouth anbietet. Und aufgrund eben des Zuschnitts auf eben Berufstätige und eben auch aufgrund von Erfahrungsberichten, wo man sich dann auch im Vorfeld mal informiert hat über die Situation, über die Bedingungen, bin ich dann eben am Ende bei IHP an der University of Gloucestershire hängen geblieben und jetzt auch eben dabei.
Ja, interessant, auch da die Hintergründe, auch die Auswahl bei dir und da auch die Einschränkungen, gerade wenn es um den technischen Bereich und Informatik gehen soll, dass es da dann letztlich doch gar nicht mehr so viele Anbieter sind und dass er vielleicht die Auswahl dann auch letztlich ein bisschen einfacher macht dann da. Wie ist denn dieses Programm aufgebaut, gerade auch so den Anteil, was die Uni hat und das, was IHP da auch macht?
Ja, also erstmal ganz allgemein ist ja das PhD-Programm, das ist, sage ich mal, eins von zwei Programmen, was über IHP an der University of Gloucestershire ermöglicht wird. Es gibt ja dann auch noch den DBA. Da hat ja auch der Professor Thelen beim Interview mit dir einiges zu dargestellt. So ein Programm dauert grundsätzlich so zwischen mindestens 3 und maximal 7 Jahren. Erfahrungsgemäß sagt man, je nachdem, auch nach Situation der Person und auch nach Forschungsthema, sehen wir hier im PhD von circa 4 bis 5 Jahren. Das beginnt damit, dass man jetzt im Falle von IHP erstmal dort Verbindung mit aufnimmt und dass man eine Themenskizze, also das sogenannte Research Proposal, dann erstellt, in dem eben die vermeintliche oder die vermutete wissenschaftliche Fragestellung, die Problemstellung mitsamt der Forschungsfragen sowie der methodische Ansatz eben dargestellt werden. Von der Länge her muss man sich das so vorstellen, dass man dann roundabout 1500 Wörter plus minus 10% verfasst. Das variiert auch ein bisschen gegenüber dem DBA-Programm, aber auch da gibt es weitere Details dann im Video von Professor Thelen. Und dann fängt, sage ich mal, so ein gewisses Ping-Pong an. Das Ganze wird dann eben an den Head of Research der University of Gloucestershire zur Verfügung gestellt. Der gibt dann entsprechend ein Feedback zu diesem Proposal und das arbeitet man eben ein. Gibt dann möglicherweise eine zweite oder auch eine dritte Fassung zurück, arbeitet dort das Feedback ein, bis eben das Dokument eine hinreichende Qualität erhält, sodass das dann im weiteren Verfahrensdurchgang, zumindest war das bei mir 2020 der Fall, dann zum Dean of School, das ist quasi äquivalent zum Dekan einer Fakultät, bereitgestellt wird, wenn eben die Qualität hinreichend ist. Und dieser oder diese bewilligt das Ganze. Das ist also ein relativ streng reglementierter Prozess. Ist dieses erfolgt, schließt das Ganze mit dem sogenannten Enrollment-Prozess ab, also quasi das formelle Aufnahmeverfahren in das Promotionsprogramm. Ja, so wie man es beispielsweise auch in einem Antragsverfahren an eine Universität kennt. Man muss halt eben die jeweiligen Nachweise von Hochschulabschlüssen, Benotungen, Zeugnissen, auch den Nachweis über ausreichende Englischkenntnisse bereitstellen. Und was eben besonders ist im angelsächsischen Raum, man muss eben zwei Empfehlungsschreiben mitbringen. Das ist Standard, insbesondere in Großbritannien oder eben auch in den USA. Wenn man jetzt an renommierte Hochschulen denkt, wie zum Beispiel das MIT oder so, da muss man sogar, ich glaube, bis zu 5 Empfehlungsschreiben mitbringen. Aber alles halb so wild, das hört sich jetzt schlimmer an, als man denkt. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man 2 Referenzpersonen angibt, die dann im Anschluss eine E-Mail von der University of Gloucestershire erhalten und im Anschluss dann quasi in so einer Maske, in einer Eingabemaske dann eben dieses Empfehlungsschreiben eintragen müssen. Das läuft vollständig digital ab und dann war es das schon. Wenn dann entsprechend alle Unterlagen da sind und wenn dann auch keine formalen Hinderungsgründe bestehen, dann wird dann auch das Enrollment-Verfahren abgeschlossen und dann ist man eben fertig eingeschrieben. Dann geht, sage ich mal, der erste Teil los. Das hat ja auch der Professor Thelen ein Stück weit dargestellt in seinem Video. Das ist auch heute noch der Fall beim PhD-Programm. Das bedeutet, dass man in der ersten, ich nenne sie mal Vorbereitungsphase, 2 Forschungsmodule zu belegen hat. Das erste hat den Titel Philosophies and Approaches to Research. Das zweite Research Methods and Analysis. Das erste Modul, da geht es eben um erkenntnistheoretische Grundlagen der Forschungsarbeit. Also auch beispielsweise um die Frage, welche grundsätzliche philosophische Haltung hat der Forscher oder die Forscherin in seiner oder ihrer Arbeit, weil es auch ein ganz persönlicher Entwicklungsgang ist, so eine Forschungsarbeit. Und daran knüpft sich, sage ich mal, dann das Thema Forschungsmethodik und Forschungsmethoden, also quasi dann aufbauend auf dieser Theorie auf, um eben dann von der hehren Theorie bis eben zur konkreten Methode konsistent sich darüber Gedanken zu machen und zu reflektieren, in welche Richtung eben die jeweilige Forschungsarbeit geht. Zu diesen Modulen sind dann auch 2 Assignments, also 2 mehr oder minder bewertete Hausaufgaben, muss man sich vorstellen, zu erstellen. Das Ganze hat einen Umfang von roundabout 5000 Wörtern, auch wieder plus minus 10%. Und diese werden dann halt eben mit Pass oder Not Pass, also bestanden oder nicht bestanden, erfasst. Sage ich mal so, bei allen 3 oder bei allen Modulen ist es dann so, dass man je nach persönlicher, individueller Interesse dann eine aus 3 unterschiedlichen Fragestellungen auch bereitstellen beziehungsweise bearbeiten kann, auch je nach Gusto. Und diese sind dann auch so konzipiert, dass sie als eine Grundlage eben für die tatsächliche inhaltliche Ausgestaltung der Thesis herangezogen werden können. Beispielsweise gab es im ersten Modul Philosophies and Approaches to Research bei mir die Möglichkeit, halt sich eben mit seiner jeweiligen Untersuchungsdomäne, also in meinem Umfeld wäre das halt die Gesundheitsbranche in Deutschland, auseinanderzusetzen und da dann halt eben strukturiert nachzuweisen beziehungsweise darzulegen, warum der Forscherin oder die Forscherin, der Forscher, die Forscherin, danke, dort eine Forschungslücke glaubt gefunden zu haben. Normalerweise ist es so, dass diese Module flankiert werden durch Präsenzseminare. Das findet dann in Präsenz normalerweise außerhalb von Pandemiezeiten am Standort München statt über IHP. Also da dient IHP quasi als Dienstleister, um insbesondere Räumlichkeiten und auch das Administrative drumherum abzuwickeln. Und da reden wir dann von Blockveranstaltungen in Länge von 2 bis 3 Tagen, also von Donnerstag bis Samstag. Jetzt in der Pandemie war es natürlich so bislang, dass das Ganze virtuell über Microsoft Teams läuft. Genau, wenn diese Assignments dann auch abgeschlossen und bewertet sind, das Ganze läuft auch vollständig digital über eine Moodle-Plattform, dann geht es an die sogenannte Project Approval Form, die PAF. Das ist auch der Punkt, an dem ich mich gerade im Rahmen des Verfahrens befinde. Ich bin ja jetzt circa 1,5 Jahre in dem Programm drin. Und da geht es dann darum, auf Basis der Erkenntnisse, die man entwickelt hat, quasi eine weiterentwickelte, auf den Punkt gebrachte Themenskizze zu erstellen. Und diese muss dann auch mit einer Länge von 1500 Wörtern wieder, also man merkt, im angelsächsischen Raum achtet man sehr stark eben auch auf die Anzahl der Wörter. Da geht es halt nicht darum, unbedingt eine 700 Seiten lange Abhandlung zu schreiben, sondern unter Umständen darum auch, das Thema im Zweifelsfalle sauber einzudampfen. Und diese Project Approval Form, diese PAF, die wird, sobald sie erstellt worden ist, auch einem ziemlich eindeutigen Prozess durchgetaktet, dann bearbeitet, nämlich zunächst einmal vom ersten Betreuer oder der ersten Betreuerin, also den Supervisern, vom Postgraduate Lead der School, das können dann beispielsweise die Deans sein oder halt eben andere erfahrene Postdoctorates der jeweiligen School, also der Fakultät quasi. Und zusätzlich geht das Ganze auch in ein Peer-Review-Verfahren an Forscherinnen und Forscher in der University of Gloucestershire, die das Ganze begutachten, unabhängig davon, ob man jemals mit dem Thema, sag ich mal, oder mit halt der Person, der Aspirantin oder dem Aspiranten im Vorfeld zu tun hatte. Und erst wenn all diese Leute ihr Go gegeben haben, dann, sag ich mal, hat man überhaupt erst den grünen Daumen, also den grünen Haken, um mit der eigentlichen Forschungsarbeit loszulegen. Dann fängt die zweite Phase an, in dem ein Promovierender oder eine Promovierende in ihre eigentliche Primärdatenanalyse geht, zum Beispiel Experteninterviews durchführt oder halt eben beispielsweise etwas, ein Produkt, ein Softwareprodukt beispielsweise entwickelt, dann halt eben möglicherweise evaluiert, testet und die Erkenntnisse dann auch dokumentiert. Das ist dann so die Phase, da bin ich natürlich in meinem Stadium noch nicht, deswegen, aber da wird es dann insbesondere auch darum gehen, dass in dieser Phase dann beispielsweise Publikationen erstellt werden, die man dann auf Konferenzen beispielsweise oder in Form von Journal-Artikeln der Scientific Community zur Verfügung stellt. Ja, und wenn man dann mit dieser Forschungsphase irgendwann durch ist, so ist, sage ich mal, das Ziel, hat man dann hoffentlich am Ende eine Dissertation vorliegen oder einen ersten Wurf, sage ich mal, einen ersten vorzeigbaren Entwurf, den man dann eben einreicht. Sobald man eingereicht hat, geht es dann eben in die Begutachtung, ähnlich wie hier in Deutschland. Wenn man eben eine Dissertation einreicht bei einer Fakultät, dann geht das Ganze in eine Prüfungskommission. Bei uns heißt dann die mündliche Verteidigung, Disputation oder Rigorosum und geht etwa eine Stunde. In Großbritannien, also an der University of Gloucestershire, heißt das Ganze Viva Voce. Da geht das Ganze, so sagt man zumindest, noch etwas anders und etwas länger. Die Viva geht, so sagt man, circa 2 bis auch 3 Stunden. Und dort wird dann eben das Thema gegenüber einer vollständig unabhängigen Prüfungskommission auch verteidigt. Wichtig ist dabei, dass die eigenen Supervisor keinen Platz dort drin haben. Das heißt, die Prüfungskommission ist komplett unabhängig und oftmals ist es auch so, oder soll es so zumindest sein, dass die Personen, die dort sind, im Vorfeld die forschende Person oder halt die Aspirantin für eine Promotion, den Aspiranten, noch nicht persönlich kennengelernt haben. Das gewährleistet auch eine gewisse Unabhängigkeit und vermeidet eben auch persönlich oder zwischenmenschliche Befindlichkeiten, sodass hier ein sehr, sehr neutraler Vorgang sichergestellt wird. Ja, und wenn man, sage ich mal, dann auch gut performt hat am Ende, hoffentlich, dann kommt man am Ende eben dazu, dass man eben je nach Ergebnis noch geringfügig etwas abändern muss, etwas ergänzen, überarbeiten muss. Und dann ist man hoffentlich am Ende durch.
So. Ja, vielen Dank, Martin, für diese Darstellung des ganzen Ablaufs mal in einem Zusammenhang. Also nur noch recht komplex, aber auch, so erscheint es mir, recht strukturierte Vorgehensweise, die da vorhanden ist und auch verzahnt halt zwischen IAP und University of Gloucestershire. Ich muss es nochmal üben. Von Aaron kam gerade schon die Rückmeldung, dass Ihnen gerade diese unabhängige Form der Benotung bzw. Beurteilung am Ende gut gefällt. Eine Frage noch von mir, was so die Empfehlungsschreiben angeht, da kommt auch von Aaron hier die Rückmeldung, dass es das wohl auch an der FOM gibt, wo er ist. Müssen das Menschen sein aus dem akademischen Umfeld, also aus den vorherigen Studiengängen, oder kann das auch aus dem beruflichen Umfeld sein, wenn es relevant ist für den Bereich, in dem auch die Promotion angestrebt ist?
Ehrlicherweise kann ich dazu, Markus, keine eindeutige Aussage treffen. Bei mir im PhD war es tatsächlich so, dass zwei Empfehlungsschreiben aus dem akademischen Umfeld erforderlich waren. Das heißt, eben in dem Fall hatte ich meinen ehemaligen Mentor aus der Universität in München auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Professor Brohlke, den Leiter von IAP, als Referenzen. Wenn ich richtig informiert bin, ist es auch grundsätzlich möglich, dass im DBA ja auch berufserfahrene Manager beispielsweise dann Referenzschreiben bereitstellen können. Allerdings bin ich mir hier ehrlicherweise nicht sicher und da möchte ich auch nicht unrechtmäßig spekulieren. Den Punkt müsste ich tatsächlich nochmal mitnehmen. Aber wie gesagt, hier im PhD liegt natürlich auch der Schwerpunkt eher auf der theoretischen Ausarbeitung eines Forschungsproblems und eben einer Lösung für dieses. Und von daher sind dort tendenziell eher Referenzen mit akademischem Hintergrund gefragt.
Mhm. Ja, okay, so habe ich es auch schon häufiger mal gehört. Und wer dann da irgendwo Probleme vielleicht hat, die zusammenbekommen, kann das auch im Vorfeld dann möglicherweise nochmal direkt mit abstimmen. Du hast jetzt schon mehrfach das Interview mit dem Professor Thelen erwähnt, was ich vor einiger Zeit geführt habe, der auch schon den ganzen Prozess mal dargestellt hat aus Sicht des IAP. Das Interview, das habe ich auch verlinkt. Also für diejenigen, die da nochmal schauen möchten, wie das aussieht, gerne nach unserem Gespräch da auch mal reinschauen. Allerdings auch mit der Info, das ist schon ein bisschen her. Und wer auf die IAP-Homepage mal schaut, auch diesen Link habe ich mit angegeben, der wird sehen, dass es da wohl im Moment eine Umstrukturierung gibt. Es kann also sein, dass sich da für die Zukunft möglicherweise dann was ändert. Und wer da einsteigen will, sollte dann auch Kontakt aufnehmen mit dem IAP, um ja, sich da genauer nochmal zu informieren, wie es aktuell und in Zukunft dann aussehen wird. Ja, Martin, wenn es um Promotion geht, gerade auch vielleicht mit der ausländischen Universität, da kommt ja sehr schnell auch die Frage auf, wie sieht es denn aus mit der Anerkennung des Abschlusses, was ist mit der Führung des Doktorgrades, jetzt gerade auch noch viele Unsicherheiten zusätzlich durch den Brexit, wie sieht es da bei diesem Programm aus?
Ja, also ganz grundsätzlich muss man dazu sagen, dass ja Großbritannien auch trotz dem Brexit ja weiterhin dem Bologna-Raum angehört. Das bedeutet, wenn es um die rein formelle Anerkennung der akademischen Abschlüsse geht, ist das weiterhin gewährleistet. Die wesentliche Frage, die sich vor allem durch den Brexit dann stellt, ist darüber hinaus ja auch beispielsweise so etwas Profanes wie, darf ich diesen akademischen Grad halt eben auch als Namenszusatz führen? Insbesondere halt eben bei Doktorabschlüssen. Da ist es so, dass normalerweise dadurch, dass halt eben auch Großbritannien vollständig aus dem europäischen Wirtschaftsraum ausgeschieden ist, dass dort von der Kultusministerkonferenz eine Grundsatzregel besteht, die da eben besagt, man darf halt eben auch beispielsweise, um die Einheitlichkeit der Abschlussführung zu gewährleisten, unabhängig davon, seinen Abschluss in der jeweiligen Originalform oder eben in der üblichen Kurzform, in dem Fall PhD, mit eben der Ortszusatzbezeichnung, also dann in dem Fall in Klammern University of Gloucestershire, grundsätzlich tragen. Das kann man auch mit jeder anderen zugelassenen Universität weltweit, die im jeweiligen Herkunftsland anerkannt ist oder eben staatlich ist. Zusätzlich dazu gibt es eben einen Beschluss der Kultusministerkonferenz, die eben oder das sogenannte begünstigende Regelungen bereitstellt für bestimmte Länder. Das ist beispielsweise ja auch in der Vergangenheit schon in den USA gewesen, dass man dort ja je nach Renommee und je nach Forschungsoutput dann einen PhD oder halt eben auch einen anderen Doktorgrad möglicherweise als Doktor ohne Herkunftsbezeichnung, also eben mit den zwei Buchstaben vom Namen tragen kann. Genauso eine Regel wurde auch nach dem Vollzug des Brexits angewendet bzw. umgesetzt. Das bedeutet, dass man natürlich auch mit einem britischen PhD oder diesen Abschluss eben ohne Herkunftszusatz auch als Doktor ohne Zusatzbezeichnung, also beispielsweise einem Doktor Renat, wie es hier in Deutschland beispielsweise der Fall wäre, einem Doktor Med oder einem Doktor Jur, das darf man natürlich nicht tragen, aber dass man halt ohne den Fachzusatz dann den Doktor trägt, das ist durchaus möglich.
Okay, also doch da weiter eine gewisse Sicherheit. Wer sich schon mit Promotionsprogrammen beschäftigt hat, vielleicht insbesondere auch mit den strukturierten Programmen, der kommt auch schnell darauf, dass da doch natürlich alles relativ, aber in absoluten Zahlen recht erhebliche Kosten auf einen zukommen. Wie sieht es bei diesen Programmen aus? Und da auch wieder die Frage, wird es eventuell teurer durch den Brexit, weil ja doch dafür nicht in Großbritannien ansässige Studierende insgesamt die Kosten deutlich steigen künftig? Und vielleicht da auch dann die Frage, wie sieht es bei dir aus, wie finanzierst du das Ganze dann eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich ein Painpoint für angehende Promovierende, weil durch den Brexit auch jetzt auch mit dem Abschluss oder mit dem Ende der Übergangsfrist 2020 ab sofort auch die sogenannten International Student Fees eingezogen werden von den jeweiligen Universitäten in Großbritannien. Das bedeutet, dass man doch erheblich viel mehr im Schnitt bezahlen muss. Also früher, also vor dem Brexit, da redeten wir von Studiengebühren, die haben sich so in etwa auf dem Niveau knapp unter dem eines Fernstudiums an einer privaten Fernhochschule bewegt. Also das sind dann halt solche Reichweiten, wo wir dann je nach Anbieter von ganz grob über den Daumen 300 bis 700 Euro pro Monat rechnen können. Durch den Brexit ist das Ganze ein ganzes Stück teurer geworden. Zumindest sind die Auszeichnungen dort, also auf den Seiten der Universities, unabhängig, ob man jetzt in Gloucester das machen möchte oder eben an einer anderen Hochschule, da kann man ja auch die Übersicht über die Studierendengebühren, die sogenannten Tuition Fees, dann auch öffentlich einsehen. Da gibt es für jedes akademische Jahr dann einen Kostenplan. Und daran sieht man natürlich auch, dass es deutlich nach oben gegangen ist. Allerdings kann ich jetzt hierzu in Speziellen zur University of Gloucestershire nichts sagen, weil ich selber quasi noch dadurch, dass ich in dieser Übergangsphase angefangen habe, auch noch quasi diesen Bestandsschutz genieße. Also ich zahle tatsächlich noch so viel wie eben ein inländischer Studierender oder Promovierender aus Großbritannien zahlen würde. Da ist allerdings auch IAP zusammen mit der University dran, gerade das Modell ein wenig zu ändern. Du hast es ja bereits angesprochen, die Forschungsaktivitäten der University werden ja auch gerade neu strukturiert. Das wird auch so auf der Seite von IAP ausgezeichnet. Da bin ich aber auch ehrlicherweise nicht genug im Flow, als dass ich da verlässliche Aussagen treffen kann. Insgesamt gebe ich dir aber vollkommen recht, das ist echt ein dickes Brett. Da muss man natürlich gucken, dass man geeignete Finanzierungsmöglichkeiten, sofern man es nicht selber sofort aus eigener Tasche finanzieren kann, findet. Das ist ja durchaus möglich, dass man beispielsweise einen Studienkredit beantragt, der dann auch mit einem günstigen Darlehen dann verzinst werden kann. In meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich das ja als persönliche Weiterentwicklung dann auch selbst finanziere, da das ja auch ein persönlicher Wunsch ist. Und insofern wird das auch beispielsweise nicht von meinem Arbeitgeber der Bundeswehr mitfinanziert.
Aber es bleibt dabei, wie bei den anderen Weiterbildungen auch, dass das Ganze zumindest steuerlich dann geltend gemacht werden kann und dabei der Einkommensteuererklärung mit angegeben werden kann.
Auf jeden Fall.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Kosten auch da davon abhängen, wie lange das Verfahren dann läuft? Also anders jetzt wie in vielen, sag mal, Studiengängen hier in Deutschland, wo man im Grunde genommen vorher feststeht, wie viel man bezahlen muss und eigentlich unabhängig davon, wie schnell man dann letztlich studiert, dass es da schon drauf ankommt, ob man vielleicht 3, 5 oder noch mehr Jahre braucht.
Ja, tatsächlich ist das so. Die Studiengebühren im angelsächsischen Raum, die werden eben nach der Anzahl der Studienjahre erhoben. Das heißt, je nachdem, ob man jetzt 3, 4, 5 oder möglicherweise 6 Jahre braucht, muss man dann auch dementsprechend Studiengebühren entrichten. Aber tatsächlich ist es so, zumindest bei den meisten Universitäten, dass man dann nach einer gewissen Zeit nur noch einen reduzierten Satz entrichtet. Je nach Hochschule kann man das dann auch, wie gesagt, auf der jeweiligen Seite der Tuition Fees dann auch einsehen. Also fiktives Beispiel, wenn man halt, das sind jetzt wirklich rein fiktive Zahlen, in den ersten 3, 4 Jahren dann, sage ich mal, 8.000 Pfund umgerechnet bezahlt hat, kann es durchaus valide sein oder durchaus der Fall sein, dass man dann eben ab dem 4. oder 5. Jahr dann vielleicht nur noch 2 oder 3 oder 4.000 Pfund bezahlt pro Jahr.
Okay, einfach mal, dass man da mal ein Verhältnis hat, wie das Ganze sich dann verändern kann, ähnlich wie vielleicht eine Betreuungsgebühr, wenn man im sonstigen Fernstudium dann länger studieren würde noch. Ja, nun sind ja im Vorfeld auch schon etliche Fragen aus der Community gekommen, auch ein Thema, was da viele bewegt und ein Themenbereich, der so für viele, viele sich Gedanken drum machen, das ist halt, dass das Programm ist in englischer Sprache und da halt die Frage an dich, wie ist das Niveau, was man da vorweisen muss, gerade auch wenn es natürlich nochmal darum geht, jetzt akademisches Englisch anzuwenden, auch in den schriftlichen Ausarbeitungen. Was muss man da liefern können? Welches Niveau muss vorhanden sein? Läuft alles auf Englisch ab, also auch die Präsenzveranstaltungen? Und ja, gibt es vielleicht auch einen Bonus, wenn man keine Englisch-Muttersprachler ist?
Ja, also die Hoffnung muss ich gleich begraben. Also es gibt keinen Bonus, wenn man nicht Muttersprachler ist. Das ist der Grund, warum man auch ja von vornherein qualifizierte Kenntnisse und Nachweise darüber erbringen muss. Das Programm wird vollständig in Englisch durchgeführt. Auch die tägliche Verkehrssprache mit den Supervisors ist durchweg mit dem Promovierenden Englisch. Ja, und das ist halt, wie gesagt, der Grund, warum man eben hier auf einem gewissen Niveau Englischkenntnisse erbringen muss. Auf der Seite der University of Gloucestershire wird ja bislang angegeben, dass man beispielsweise beim IELTS-Test dann eben eine Grade von 6,5 und höher erbringen muss. Das entspricht in etwa dem Level B2 gemäß europäischem Referenzrahmen. Aber ehrlicherweise ist das auch kein Hexenwerk, denn wenn man sich dieses Niveau anschaut, dann reden wir hier von einem guten, ich nenne es mal Abitur-Englisch, und da hilft es meiner Erfahrung nach, auch wenn man schon beispielsweise täglich dann halt englische Serien schaut, Filme guckt, englische Bücher liest oder halt eben mit den einschlägigen Sprach-Apps sich ein wenig selbst beübt, zum Beispiel mit Duolingo oder mit Bubble. Da geht das auf jeden Fall. Ich selber, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ich war nie die hellste Leuchte auf der Torte im Englischunterricht und auch bei mir hat es geklappt. Ich hatte allerdings, das muss ich auch sagen, den Vorteil, dass ich sowohl an der Wilhelm-Büchner-Hochschule als auch an meinem Erststudium an der Uni BW München Module im Englisch hatte. Das hatte einfach den Grund, an der WBH, da ging es dann insbesondere um das Thema Intercultural Communication and International Management, also interkulturelle Kommunikation. Das wurde halt mit einem Dozierenden von der California State University gemacht, wohingegen bei mir seinerzeit im Erststudium das Modul Forschungsmethoden insbesondere auf Englisch zusammen halt eben mit internationalen Studierenden abgehalten wurde.
Okay, ja, vielen Dank auch für die Einschätzung, die auch so ein bisschen da vielleicht die Ängste nimmt, dass jetzt auf einem ganz hohen abstrakt Niveau vorhanden sein muss. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sich über so viele Jahre so intensiv damit beschäftigt, dass es wahrscheinlich auch ein Prozess ist, wo man dann immer sicherer dann auch wird im Laufe der Zeit. Und du hast ja vorhin auch schon dargestellt, was da alles in der Zeit zu erstellen ist an Dokumenten, dass da auch dann ja eine gewisse Routine dann auch mit dazukommt, wenn man sich weiterentwickelt dann auch.
Ganz genau. Und darum geht es auch im Wesentlichen. Wie gesagt, wenn man am Anfang so im Alltagsenglisch Probleme hat, dann ist das vollkommen normal. Da braucht man sich auch überhaupt keine Sorgen zu machen, dass da völlig abgehobene Vorgaben hergestellt werden. Dem ist tatsächlich nicht so. Man kommt hier schon mit einem guten, qualitativ hochwertigen Schulenglisch ziemlich weit. Und wie gesagt, man muss dann auch noch zusätzlich Sprachkenntnisse erbringen und auch entsprechende Nachweise erbringen. Aber wie du ja richtig gesagt hast, das Ganze ist ja eben auch eine Reise. Und innerhalb dieser 4, 5, vielleicht auch 6 Jahre eignet man sich eben auch sukzessive die englische Sprache in Schrift und Form eben an. Gerade wenn man dann eben die Thesis runterschreibt, vielleicht auch eine Publikation schreibt, also halt eben ein Conference Paper oder halt eben sogar einen Journal-Beitrag. Das alles fördert auch das Sprachverständnis und eben auch den Umgang mit der englischen Sprache, was ja auch nicht zuletzt einer der Gründe ist, warum die Universität in Gloucestershire doch relativ stark dahinter ist, dass man schon relativ früh auch in Forschungsaktivitäten, also in die Publikation seiner Forschungsarbeiten und eben der Verteidigung gegenüber der Scientific Community dann eben geht.
Ja, doch daran denke ich immer sicherer dann wird im Laufe der Zeit. Ich möchte jetzt gerne noch auf weitreichend auf deine persönlichen Erfahrungen mit dem Programm bis hierhin eingehen. Zunächst mal so die Frage, wie sieht es denn mit dem Zeitaufwand aus, gerade wenn das Ganze halt berufsbegleitend läuft und das über einen langen Zeitraum?
Ja, also es gibt tatsächlich ja von PhD, also Piled Higher and Deeper. Das ist so eine Comic-Serie über Promovierende. Da gibt's auch so ein paar sehr prägnante Comics, die halt das darstellen. So nach Motto, wenn du halt eben studiert hast, dann ist quasi die Promotion ein Studium Hardcore. So ähnlich könnte man das auch analog sehen. Bei einer Promotion als Fernpromotion in Anführungszeichen. Hardcore ist jetzt nicht darauf bezogen, dass man jetzt übermenschlich 4 Stunden jede Woche für die Arbeit, dem ist nicht der Fall. Vielmehr ist die große Leistung dabei, dass man halt über nicht nur 1 oder 2 oder 3 Jahre, sondern möglicherweise 4 oder 5 Jahre am Stück an genau ein und demselben Thema arbeitet. Und da halt eben auch Durchhaltevermögen beweist. Je nachdem natürlich nach persönlicher Situation, nach Aufwand und auch nach jeweiliger Situation reden wir dann hier im Schnitt auch von typischerweise 10 bis 20 Stunden die Woche. Natürlich gibt es auch etwas entspanntere Zeiten. Manchmal gibt es auch etwas anstrengendere Zeiten, wo man dann auch mal sagt, ich habe jetzt eine Woche Urlaub und dann setze ich mich wirklich mal hin und klopp halt für, was weiß ich, eine Forschungspublikation dann eben wirklich mal 40 bis 60 Stunden runter. Ist auch natürlich immer in Abhängigkeit dessen, welche privaten, familiären und eben auch beruflichen Verpflichtungen man hat. Aber insgesamt ist das sehr, sehr gut vergleichbar eben mit einem Fernstudium eben an einer Fernhochschule.
Ja, also da ein Marathon und dann halt das Ganze auch nochmal anschließend an die Weiterbildung, was vorher halt schon gelaufen ist. Also da sollte sich dann schon, glaube ich, jeder bewusst sein, dass dann auch wirklich die Motivation dafür entsprechend hoch ist. Als nächstes, wie erlebst du so den wissenschaftlichen Anspruch, der da an dich gestellt wird?
Ja, also wie bereits gesagt, die Supervisor der University, zumindest in meinem Fall ist das so, die haben genauso hohen wissenschaftlichen Anspruch wie an einer guten deutschen Hochschule. Und sie motivieren, wie gesagt, auch die Promovierenden relativ früh, das heißt schon während der Forschungsmodule dazu Publikationen entwickeln und eben die Arbeit der Scientific Community gegenüber zu präsentieren. Offiziell, also wenn man jetzt in die Prüfungsordnungen schaut, da ist es tatsächlich so, dass formell keine Publikation zu eben einer Promotion unbedingt erforderlich ist. Es ist allerdings halt auch immer stark abhängig vom jeweiligen Supervisor oder von der Supervisor, wie er oder sie es handhabt. Bei meinem ist es tatsächlich so, dass die jetzigen Absolventinnen und Absolventen auch regelmäßig dann schon auf Konferenzen oder halt in Journals zu ihren jeweiligen Themen publiziert haben. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich auch immer eine Abwägung und Entscheidung des jeweiligen Supervisors.
Ja, und ich habe ja dich schon erlebt, auch auf dem Wissenschaftsforum der Wilhelm-Büchner-Hochschule, wo du auch die Möglichkeit hattest, schon über dein Vorhaben dazu sprechen. Wie sieht insgesamt so deine Planung da noch aus?
Ja, also ich sag's mal so, nach dem Vortrag auf dem Wissenschaftsforum über mein Thema, da plane ich jetzt für dieses Jahr auf jeden Fall weiterzukommen, erstmal ganz grundsätzlich mit der Arbeit. Allerdings arbeite ich darauf jetzt auch aktuell hin, eine Publikation zu schreiben. Da muss man natürlich auch immer gucken, wie das eben von der Belastung im privaten und auch im Arbeitsumfeld ist. Aber ich mir schwebt da schon durchaus vor, zum Beispiel eine Literaturrecherche, also eine Literature Review zu dem Themenfeld oder halt eben das Conceptual Framework, also das Forschungskonzept eben im Rahmen einer kleinen Publikation dann entsprechend bereitzustellen. Das ist allerdings noch nicht final. Es gibt darüber hinaus ja auch jedes Jahr sogenannte Doktoratskonferenzen an der University of Gloucestershire, zumindest wenn keine Pandemie gerade ist, dann finden die eben immer abwechselnd entweder in Gloucestown Cheltenham oder halt eben am Standort in München statt. Da müssen wir natürlich nochmal gucken, wie sich die Pandemiesituation dann entsprechend entwickelt. Genau, und wie es darüber hinaus weitergeht, müssen wir natürlich schauen.
Ja, natürlich auch mal die Besonderheit, das hat das Ganze schon noch was anderes, glaube ich, wenn es berufsbegleitend läuft, als wenn jemand sich über mehrere Jahre wirklich nur mit dem Thema und auch entsprechend da dann mit solchen Dingen zusätzlich noch beschäftigen kann. Wie erlebst du denn bisher so die Betreuung, die Unterstützung, gerade was auch Reaktionszeiten angeht und gerade wenn man auch mal ja vielleicht Fragen zum Ablauf hat oder zu solchen Dingen?
Ja, also das ist tatsächlich ein ganz großer Vorteil gegenüber unstrukturierten Formaten. Die Supervisor, die man eben ja auch formell zugeteilt bekommt, die antworten zumindest meiner Erfahrung nach regelmäßig ziemlich schnell. Da hängt es in aller Regel davon ab, dass man eben auch selbst auf gut Deutsch aus dem Quark kommt. Aber das Feedback, wenn es beispielsweise da auch um Input geht, das ist regelmäßig sehr, sehr hochwertig. Man kriegt dann auch beispielsweise auch mal einen Hinweis, wenn jetzt eine interessante Publikation rausgekommen ist, dass das für einen oder eine interessant sein könnte. Bei meinem Supervisor ist es so, dass wir uns darüber hinaus einmal pro Monat halt eben in einem Schurfix über Skype dann treffen und da dann eben das bisherige Vorgehen evaluieren und eben den weiteren Way Ahead festlegen. Also was wollen wir in nächster Zeit machen? Gibt es auch möglicherweise Fragen zu dem grundsätzlichen Vorgehen? Und auch, sage ich mal, von der Feedback-Kultur ist das insgesamt sehr, sehr angenehm, was ich bisher erlebt habe. Also da muss ich sagen, da habe ich bislang ein großes Glück gehabt.
Mhm. Ja, klingt wirklich nach einem regelmäßigen Kontakt und auch so ein Teilhaben am Prozess und da auch unterstützen dann. Wenn jetzt ein Promotionsverfahren direkt an der Universität stattfindet, also man da ist in der Zeit, dann ist ja oft auch, denke ich, viel Vernetzung gegeben zu anderen Forschenden, zu Professoren. Wie sieht so dieser Kontakt untereinander aus bei dir jetzt auf diesem Wege?
Ja, also das glaube ich auch ein wesentlicher Unterschied eben gegenüber einer, ich nenne sie mal Präsenzpromotion. Natürlich fehlt ein Stück weit dieser laufende Austausch innerhalb der Scientific Community, dass man beispielsweise in der Forschungsgruppe ist, dass man über den Flur schlurfen kann und eben bei einer Tasse Kaffee sich da mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin dann austauschen kann. Das macht es natürlich in diesem Fernstudienformat verhältnismäßig nicht einfacher. Das ist ja auch in jedem anderen Fernstudium der Fall. Das heißt, da ist man insbesondere darauf angewiesen, dass man sich eigenverantwortlich und selbstständig organisiert, zum Beispiel in Lerngruppen ist da, das habe ich auch bereits im Fernstudium an der WBH so gemacht, das hat auch gut funktioniert, insbesondere, dass man sich dann eben digital vernetzt, dass man zum Beispiel so eine Art virtuellen Stammtisch macht, einmal pro Monat oder sowas in der Art, aber das setzt natürlich auch eine deutlich höhere Eigeninitiative heraus, voraus, als wenn man eben, wie gesagt, in Präsenz vor Ort ist. Da muss man sich auch ein Stück weit selbst motivieren, das sage ich mal so der Trade-off eines Fernpromoventen, einer Fernpromoventin, dass man auch hier sich laufend austauscht und eben nicht in Gefahr läuft, dass man dann halt am Ende, ich nenne es mal, in so einer Art Elfenbeinturm landet und dann quasi vor sich hin wurstelt.
Ja, also das gleiche wie sonst auch im Fernstudium halt viel Eigeninitiative, die da irgendwo auch gefordert ist dann. Ja, du bist jetzt auch schon eine ganze Zeit dabei, mittendrin. Wenn du auf die bisherige Zeit zurückblickst, was waren da so Höhen, aber vielleicht auch Tiefen, die du bisher erlebt hast?
Ja, also mal abgesehen von den eingereichten Assignments, wo ich ja dann auch regelmäßig wirklich glücklich war, dass sie dann endlich vorbei warten, weil es hört sich natürlich nach verhältnismäßig wenig an, wenn man sagt, ja gut, du sollst jetzt halt 5000 Wörter schreiben. Da muss man sich natürlich auch immer im Klaren sein, dass das Ergebnis am Ende ja ein Kondensat ist, also ein zusammengequetschtes, qualitätsgesichertes Ergebnis von viel, viel Lese- und Schreibarbeit. Das war für mich tatsächlich ein Highlight. Auch natürlich, wie du ja auch schon angemerkt hast, der Vortrag auf dem Wissenschaftsforum, das war echt ein Highlight für mich, dass man auch mal gegenüber einer so großen Community im Verhältnis seine Ideen, seine Ansätze präsentieren kann. Im Vorfeld, muss ich sagen, hatte ich dann auch einen Durchhänger, weil ursprünglich hatte ich ja vorgesehen, auf dem Wissenschaftsforum eine Peer-Reviewed-Publikation, also eben einen Artikel einzureichen. Das hat tatsächlich nicht funktioniert. Das hat mir auch so ein bisschen zu knabbern gegeben. Aber tatsächlich, das hast du ja auch so ein bisschen schon anklingen lassen, ist ja eben ein solches Verfahren, eben kein Kurzstreckensprint, wo man dann eben über kurze Zeit wirklich alles gibt, sondern das ist eben ein Marathon. Und da kommt es eben nicht nur darauf an, ständig schnell 100% zu geben, sondern eben auch in den richtigen Momenten dann eben Zwischensprints einzulegen, in den richtigen Momenten, wie gesagt, dann auch etwas langsamer das Ganze anzugehen. Und wenn man eben mal stolpert, und das glaube ich auch von der Motivation her die größte Herausforderung, dass man sich eben nicht unterkriegen lässt, sondern dass man halt quasi aufsteht, die Krone richtet und weitermacht.
Ja. Ja, vielen Dank auch für die persönlichen Einblicke da. Wenn ich das teilweise mitbekomme, was bei Bachelor- oder Master-Arbeiten so anfällt, dass manche schon da sehr viele Quellen sammeln und schauen, dass sie die irgendwo auch noch übersichtlich verwaltet bekommen. Ich stelle mir vor, bei so einem Promotionsvorhaben ist das noch viel komplexer. Kannst du uns da einen Eindruck geben, wie viele Quellen da so anfallen jetzt bei dir in deiner Arbeit und wie du diese auch verwaltest, möglicherweise auch welche Tools du da einsetzt?
Ja, also vielleicht so als Anhalt, von wie vielen Quellen wir hier jeweils bei den Arbeitsergebnissen, bei diesen Meilensteinen reden, beim Research Proposal und auch bei der PERF reden wir so von roundabout 15 bis 20 Quellen. Das ist am Anfang noch keine große Herausforderung. Je nachdem, in welchen Leitfaden man schaut oder welches Forschungsgebiet man sich näher anschaut, je nachdem auch in wie man persönlich zu einem bestimmten Thema eingestellt ist und je nach persönlicher Ausrichtung gibt es unterschiedlichste Zahlen bei einer Promotion, wie viele Publikationen also oder wie viele Quellen dann letzten Endes hinten in der Anlage drinstehen. Je nachdem reden Leitfäden von 100 bis möglicherweise 200 Publikationen oder halt Quellen, die dann am Ende in die finale Thesis dann einfließen. Bei mir ist es so tatsächlich, ich verwalte meine Literatur mit Citavi. Das hat in der Vergangenheit schon sehr gut funktioniert. Die University of Gloucestershire bietet darüber hinaus ja auch EndNote als Literaturverwaltung an. Darüber hinaus kann man natürlich auch solche Open-Source-Produkte wie beispielsweise Zotero nutzen. In meinem Citavi Repository, wenn ich jetzt richtig das im Kopf habe, da sind wir jetzt aktuell bei, was sind das, vielleicht 200, 220 Quellen, in denen ich jetzt nach den ersten anderthalb Jahren drin bin. Aber da muss man halt eben auch beachten, dass ich jetzt nicht so der, ich nenne es mal Quellenmessi bin, sondern ich schaue schon vorher rein. Es gibt ja auch beispielsweise Lerntypen, die erstmal alles Mögliche bei sich dann ins Repository reinwerfen und dann eben sukzessive die Inhalte durcharbeiten. Ich habe auch schon Repositories von frischen Absolventinnen und Absolventen an einer Promotion gesehen, die haben über 3000 Einträge. Ja, das ist eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit, glaube ich, und das hängt dann auch immer vom persönlichen Stil ab.
Mhm. Ja gut, ich denke wahrscheinlich, bei der großen Anzahl geht irgendwann auch der Überblick wahrscheinlich verloren, gar mit der besten Software. Was ist denn eigentlich da drin gewesen? Ne? Muss ja doch auch irgendwo mal sich damit beschäftigt haben. Ja, du bist vorhin schon, als du die Struktur dargestellt hast, darauf eingegangen, wie denn auch so die Themenabstimmung erfolgt, bis man da auch eine Freigabe dann hat. Und dann auch da nochmal, wie sah das bei dir so aus Und wie frei warst du auch da in deiner Themenfindung? Und inwieweit gibt es da auch Vorgaben, dass vielleicht der Betreuer schon gewisse Wünsche hat, was denn dahinterher als Publikation oder Promotionsschritt am Ende auch dastehen soll in der Dissertation?
Ja, also die Themenfindung, das war bei mir halt eher so ein historisches Wachstum, was sich letzten Endes da entwickelt hat. Anfang 2018 war das. Da war es halt eben so, ich meine, das Thema Promotion, das ist bei mir, sage ich mal, schon relativ früh als Wunsch rausgekommen. Das hatte ich schon mir während des Erststudiums zusammen zurechtgelegt gehabt, weil ich für mich festgestellt habe, dass wissenschaftliche Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Und deswegen kam auch schon damals der Entschluss, dass ich halt gerne nach einem Masterabschluss dann halt eben noch eine Promotion on top draufsetzen wollte. Das hatte von der Planung her ganz gut ausgeschaut, aber wie so häufig im Leben kam es dann eben anders, als man denkt. Das war ja auch der Grund, warum ich 2018 etwa mich nochmal sowohl organisatorisch einerseits auf das Format und auch auf das Abenteuerfernstudium eingelassen habe und eben auch gesagt habe aus thematischer Sicht, dass ich mich da eben neu ausrichte, weil ich ursprünglich in meinem Erststudium aus einem komplett anderen Bereich kam. Das heißt, ich habe da auch schon einen kompletten Tapetenwechsel hinter mir. Und da war es eben so, dass ich mich dann ab der Zeit eben sukzessive in meine aktuelle Arbeitsdomäne, also in die Gesundheitsbranche, eingearbeitet habe. Und eben durch die tägliche Arbeit in den Healthcare- und IT-Projekten, da erlebt man natürlich auch im praktischen Doing viele, viele interne Herausforderungen und Probleme im Alltagsgeschäft. Und ab einem gewissen Punkt kommt man eben auch tatsächlich dann zu der Frage, geht es nur meinem Arbeitgeber so bei gewissen Problemen oder ist das generell ein Problem? So, und es hat bei mir ja so etwa 2, 2,5 Jahre gebraucht an Projektarbeit in der Gesundheitsversorgung, bis ich halt so viel praktische Erfahrung und halt eben auch ja, Wissen mir angeeignet habe über das große Themenumfeld Digital Healthcare, dass ich halt eben mein Problemfeld auch eingrenzen konnte, weil am Anfang ist ja oftmals nur ein Bauchgefühl, wenn man sich so denkt, okay, hier scheint irgendetwas nicht richtig zu sein. Und die hohe Kunst, gerade in der Wissenschaft, ist es ja dann, dieses Problemumfeld auf konkrete Forschungsfragen letzten Endes herunterzubrechen, um eben das Ganze im Rahmen eines zum Beispiel Promotionsverfahrens oder generell im Rahmen der Forschungsarbeit handhabbar zu machen. Und genauso ist es dann auch bei mir gelaufen. Und ja, im PhD-Programm, als ich mich dann halt eben dafür beworben habe, da war das Thema schon soweit geschärft von meiner Seite aus. Ich hatte schon einen ziemlich klaren Blick darüber, was ich eben haben wollte und wohin die Reise geht. Ganz grundsätzlich ist man bei der Identifikation seines jeweiligen Forschungsthemas ziemlich frei in der Gestaltung, solange eben das Forschungsthema ganz grundsätzlich in den Fächerkanon der jeweiligen University oder der jeweiligen Hochschule im Allgemeinen passt. Deswegen, man kann ja auch an jede andere beliebige Hochschule mit Promotionsrecht gehen, aber es ist nun mal eben so, Beispiel, dass gewisse Hochschulen keine medizinische Fakultät haben. Und da ist es natürlich dann nicht einfach oder da wäre es natürlich nicht der gangbare Weg, wenn man eben an eine Hochschule ohne medizinische Fakultät mit einem fancy medizinischen Forschungsthema ankäme. Genau, aber wie gesagt, solange das eben in den Fächerkanon passt und das war auch bei mir ein wichtiges Kriterium, dass die Wirtschaftsinformatik an der University of Gloucestershire auch sehr stark ausgeprägt ist. So hat es halt eben dann auch geklappt und dadurch ist es dann auch am Ende zustande gekommen. Und das hat dann auch mitunter den Ausschlag gegeben, dass ich mich für die Hochschule entschieden habe. Mhm.
Ja, so also langsam kommen wir schon zum Ende unseres Gesprächs. Man merkt, es ist ein sehr komplexes Thema. Wir könnten wahrscheinlich auch noch eine Stunde länger darüber reden. Meine Frage zum Abschluss nochmal, wo ist jetzt so aktuell dein Stand, wo stehst du jetzt und wie wird es jetzt bei dir weitergehen, bis dann irgendwann der erfolgreiche Abschluss des Verfahrens dann bei dir ansteht?
Ja, ich hatte es ja bereits Wochen anklingen lassen. Ich bin halt derzeit dabei, die Project Approval Form, die PAF, zu entwickeln. Sobald diese eben bewilligt ist, ist es mein Plan, zumindest die hehre Idee, ja, der gute Neujahrsvorsatz quasi, dass ich dann relativ zügig noch im ersten Halbjahr die Grundlagen für die Primärforschung schaffe und dass ich dann eben in die Anforderungsanalyse für meine Forschungsarbeit reingehe. Dazu möchte ich halt eben dann auch Experteninterviews im Bereich Digital Healthcare durchführen in meinem Arbeitsumfeld. Da kommen dann halt eben solche Themen auch mit dazu, wie die Entwicklung eines Interviewleitfadens, die Identifikation, die Rekrutierung von geeignetem Personal, weil man kann natürlich nicht jede Person zu einem relativ spezialisierten Thema dann befragen. Und natürlich kommt dann die eigentliche Durchführung der Interviews, die Auswertung und dann eben auch die Synthese der wesentlichen Erkenntnisse, sodass man das Ganze dann auch in Form gießt und dann die Erkenntnisse für die eigene Forschung erkenntlich beziehungsweise zugänglich macht. Ich hoffe mal, dass ich bis Ende diesen Jahres mit der ersten Phase der Interviews durchkomme. Mein Forschungsdesign sieht ja vor, dass ich quasi nach dieser ersten Phase der Forschungsdatengenerierung dann noch in eine Validationsphase gehe. Ich hoffe mal, dass ich dann, wenn alles gut geht, nächstes Jahr damit anfangen kann und dass man eben dann auch noch parallel dazu vielleicht genügend Freiraum hat, um eben die ein oder andere Publikation als, ich nenne es mal, Abfallprodukt, auch wenn das jetzt vielleicht etwas deplatziert ist, aber es trifft es ganz gut, dann auch hier noch zu platzieren.
Ja, also da kommt noch einiges auf dich zu, aber ich denke, das wird auch dann ja nochmal spannend, was dann ja auch noch mehr so in die Praxis geht, was alles noch mit Futter dann noch aus dem Leben angereicht wird, gerade durch die Interviews. Wünsche ich dir viel Erfolg bei auf dem Weg weiter und dann nochmal der Hinweis auf deinen Blog. Ich denke, da wirst du uns ja weiter auf dem Laufenden halten und wer weiß, vielleicht schauen wir dann ja am Ende, wenn du die Funktionsurkunde in Händen hältst, nochmal in einem weiteren Interview auf deine Zeit zurück.
Ja, sehr gerne, Markus. Abschließend möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken für die Möglichkeit hier, diese Insights auch der Community bereitzustellen. Den nächsten Blog-Eintrag, guter Punkt, den schiebe ich jetzt schon eine Weile vor mir her. Ich habe gesagt, ich will den Blog-Eintrag schreiben, sobald ich die PEF fertig halte oder fertig bekomme. Deswegen, das sitzt mir so quasi, du kennst ja so diese Bilder mit einem Engelchen und einem Teufelchen auf der Schulter. Da sitzt gerade so mein Teufelchen auf der Schulter und sagt, seh zu, dass du die PEF machst, damit ich den Blog-Eintrag eben erstellen kann. Da bin ich dran und dann wirst du auch bald wieder Neues von mir hören.
Ja, prima. Also auch da auch was schon mal ein Ausblick, was noch kommen wird. Wie sieht das aus, wenn jetzt der eine oder andere Zuschauer, die eine oder andere Zuschauerin noch ganz individuelle Fragen an dich hat? Gibt es da eine Möglichkeit, auch direkt mit dir Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel über fernstimminfos.de?
Ja, absolut. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebes Auditorium, nicht, dass ich jetzt jemanden vergesse in der Anrede. Natürlich stehe ich gerne bei Fernstudieninfos gerne zur Verfügung. Das heißt, schreibt mir einfach eine Privatnachricht oder eben eine Nachricht in den zugehörigen Thread zum heutigen Interview. Ich werde dann auch im Laufe der nächsten Tage, je nachdem, wie es halt eben zeitlich von der Arbeit her passt, dann mal reinschauen. Und dann könnt ihr mir ja auch jederzeit eine Nachricht hinterlassen, auch eben als PN. Und dann werde ich auch euch zügig dann antworten. Das Angebot steht euch natürlich allen jederzeit gerne offen.
Ja, super. Vielen Dank auch noch für dieses Angebot, für deine Zeit heute Abend und ja, viel Erfolg und entspannten Abend noch für dich.
Danke, das Gleiche wünsche ich dir auch. In dem Sinne, mach's gut.
Du auch, vielen Dank.
Ciao.
Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt hier heute Abend live mit dabei gewesen sind oder sich später die Aufzeichnung anschauen. Ihr habt es gehört, Martin steht auch künftig für Fragen zur Verfügung über fernstreaminfos.de oder auch über die Kommentarfunktion. Ich würde das dann an ihn weiterleiten. Und wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, wenn es interessant für euch war, dann gebt ihm bitte, falls nicht schon geschehen, jetzt euren Daumen hoch und abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zum Thema Promotion, aber auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.